Marke und Robe.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Marke und Robe. Ich begrüße ganz herzlich die Marke in unserer Runde, den Kriminalisten, Polizisten Peter Alexander Meißner. Hallo Alex, schönen guten Tag.
Ja, hallo. Und ich begrüße auf der anderen Seite Thomas Görke, unseren Rechtsanwalt und Direktkandidaten in Magdeburg. Und ja, freue mich auf den Podcast. Und wir haben natürlich einen Gast eingeladen.
Ja, auch heute wieder einen ganz lieben Gast. Ich freue mich, Hallo sagen zu können. Guten Tag, liebe Katrin Tarikone. Katrin wird sich gleich selber ein bisschen vorstellen. Vielleicht kurz dazu, wie ich selbst Katrin kennengelernt habe. Das war bei einer Parteiveranstaltung und da hielt sie eine Rede und ich dachte, Mensch, Katrin Tarikone, das ist ja ein toller Name. Und die liebe Katrin kann ja gleich mal erzählen, wie sie zu ihrem Namen gekommen ist. Also der Vorname ist vielleicht nicht ganz so spannend, aber der Familienname würde mich jetzt brennend interessieren. Hallo Katrin.
Hallo Thomas, hallo Alexander. Hallo. Ich freue mich, dass ich in diesem Podcast Gast sein darf. Und habe ja schon einige von euren Podcasts gehört, fand die immer sehr, sehr zugewandt, sehr interessant. Und als ihr mich gefragt habt, ob ich denn auch mal was, also ob wir was zusammen machen wollen, habe ich mich wirklich sehr gefreut. Deswegen, ja. Also gehen wir mit Freude hier rein und ich erkläre ganz kurz, warum Tarikone, wie bin ich denn zu diesem wunderschönen Namen gekommen? Bin ich tatsächlich ein bisschen stolz drauf, weil das, wird mir doch oft angesprochen. Tarikone klingt irgendwie italienisch.
Genau.
Und es ist tatsächlich italienisch. Ich mache einen ganz kurze Rückschau. Ich ich bin jetzt mit einem Italiener verheiratet. Das ist die Lösung auf die Frage, wieso denn Italienisch? Und davor war ich schon mal verheiratet und habe dann also mit der zweiten Ehe den Namen abgelegt und habe aber, da kommen wir sicher nachher nochmal drauf zu sprechen, mit vielen Leuten zu tun in meinen unterschiedlichen Unternehmungen und Jobs. Und die kannten mich natürlich unter einem ganz anderen Namen. Und als ich mich dann so vorgestellt habe, ja, Tarikone jetzt, stutzte mein Telefonpartner und meinte, das ist mir jetzt zu kompliziert. Darf ich Terrakotta sagen?
Oh, Terrakotta ist nicht dasselbe. Nee, das ist okay.
Nee, ich hab's dann auch abgelehnt, obwohl ich also diese Verbindung schon irgendwie charmant fand. Aber ich finde halt den Namen sehr schön und hab's ja jetzt schon aufgelöst. Bin seit 15 Jahren mit einem Italiener verheiratet und den habe ich ganz, ganz klassisch kennengelernt. Ah. Auf einem Fasching in Thüringen.
Ah. Okay. Da schließt der Tarikone ein typischer Name italienisch oder ist das irgendwie?
Ja, gibt's schon öfter. Ja, doch, gibt's schon.
Also wie Görke und Meißner so in Italien.
Ja, italienische Meißner oder Görke.
Genau. Ah, okay. Eine Frage so zum Start. Als ich dich das erste Mal gesehen habe, hast du gerade eine unglaublich emotionale Rede zum Landleben in Sachsen-Anhalt gehalten.
Und da, also ich kenne nur emotionale Reden.
Und da war ich total begeistert. Was hat dich aufs Land verschlagen und warum hängst du da so mit dem Herzen dran?
Also ich lebe auf dem Land. Das ist so ein ganz, ganz kleines Dorf hier im Mansfeld-Südharz. Ich glaube, wir haben, wenn man sehr positiv zählt, glaube ich 80 Einwohner hier in diesem Dorf. Oh, und rundherum schönste Natur- und Kulturlandschaft. Ich bin in einer Stadt geboren, nämlich in Zeitz im Burgenlandkreis, bin auch da zur Schule gegangen und danach habe ich in Leipzig da kommen wir nachher bestimmt auch noch mal drauf, studiert, Landwirtschaft studiert.
Okay.
Auch dazu gibt es eine kleine nette Geschichte. Ja, und mit meinem Ex-Mann damals, nachdem unser Studium beendet war und er promoviert hatte, haben wir überlegt, okay, wo gehen wir hin? Wir waren so die Generation, die letzten Absolventen der Universität Leipzig mit Diplom und wären in die Landwirtschaft gegangen, aber die Jobs, die eigentlich so für uns vorgesehen haben, gab es da schon nicht mehr. Also Wendekinder, Wende, also auf keinen Fall Opfer, aber wir mussten uns neu orientieren und das ist wunderbar gelungen. Und in dem Zusammenhang hatten wir dann einen Kontakt hierher durch einen Studienfreund von meinem Mann und er hat gesagt, guckt euch doch mal das Mansfelder Land an, da könnte man doch einen Verein gründen und mein Ex-Mann ist da Geschäftsführer geworden von dem Verein und so sind wir aufs Dorf gekommen. Und Dorf hat immer schon in mir so ein Wohlgefühl ausgelöst. Meine Lieblingsoma hat auf dem Dorf gewohnt, der Opa war Schäfer und irgendwie muss das in meine DNA mit übergegangen sein. Also trotzdem ich in der Stadt groß geworden bin, war mein Wohlgefühl immer auf dem Dorf. Also weiß nicht, das ist, ich liebe das hier zu sein, ich liebe das Einfache, das Freie, das ja, ganz, ganz bodenerdnahe Leben hier.
Ja, Leipzig und Mansfelder Land, das sind ja schon zwei Welten, ja.
Ja, absolut. Absolut, ja. Aber ich liebe halt beides. Also ich liebe es auch in meinem Job an von der Uni. Bin ich ja dann öfter auch mal für ein paar Tage in größeren Städten und das mag ich schon auch, aber bin auch gern wieder dann hier bei uns und lasse mich vom Hahn früh wecken und ja, mag ich sehr. Bin ein Landkind geworden, ja.
Und ist das richtig, dass man auf dem Dorf immer früh aufsteht oder früher aufsteht als in der Stadt? Oder ist das so ein Running Gag, den die Dorfleute den Städtern immer erzählen, damit sie ihre Ruhe vor den Städtern haben?
Also, ich kann mal, ich denke mal, die sind schon relativ zeitig hier auf, früh morgens, weil ja immer irgendwas zu tun ist auf dem Dorf. Ne? Das haben ja meistens größere Grundstücke und da ist immer irgendwas zu regeln. Ich persönlich, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwo in einer Dienstverpflichtung oder aus einer Dienstverpflichtung heraus früh aufstehen muss, genieße es, wenn der Hahn des Nachbarn kräht, ich den höre und denke, so, mein Freund, und ich drehe mich jetzt genau noch einmal. Schön, dass du mich geweckt hast. Dankeschön fürs Erinnern, aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Also ich genieße das und mache es davon abhängig. Aber ich denke mal schon, die Menschen hier haben eben durch die Grundstücke ein bisschen mehr zu tun. Kann schon sein.
Naja, und wenn sie dann noch Tiere haben, ja, die haben ja ihre eigene Uhr wahrscheinlich. Genau. Wenn das dann noch vielleicht jemand da...
Du hast dich Thomas, du? Das hört sich wie eine Frage an jetzt bei dir. Ich wollte jetzt nicht reingrätschen.
Nee, frag du mal.
Naja, Katrin, du hast dich so stark gemacht für die Landwirtschaft. Und ich habe jetzt nicht alles verstanden, weil ich habe von der Landwirtschaft keine Ahnung. Aber ich habe so rausgehört, dass sich die Landwirte aktuell in Sachsen-Anhalt nicht so gut vertreten fühlen von der Politik. Kann das sein?
Ja, das ist absolut so. Da ist ein Drive entstanden, den ich ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen kann. Wir haben Lebensmittel, wir haben so gut untersuchte Lebensmittel wie noch nie. Ne? Also mit den ganzen Analysemethoden, die wir haben, sind unsere Lebensmittel auf alles, was da Schadstoff sein kann, wahnsinnig gut untersucht. Müssten wir uns eigentlich keine Gedanken drüber machen. Und wir haben eine Vielfalt an Lebensmitteln das ganze Jahr über. Auch da müssen wir uns keine Gedanken machen. Da war mal jetzt die Corona, also als das so angefangen hat, mittlerweile haben wir ja hier schon Jahrestag, dass man auch so sich mal Gedanken darüber macht, über Versorgungslage. Ja, dass die einfach da ist, dass da nichts fehlt, dass da vielleicht mal eine Nuance fehlt, aber eben nicht, dass ich jeden Tag ausgewogen und satt mich versorgen kann. Ne? Und ich glaube, so dieser Fokus ist so ein bisschen verloren gegangen. Man stellt an die Landwirte im Moment Anforderungen, die sie zu Landschaftsgärtnern degradiert. Also so dieses Dankeschön dafür, ihr ernährt uns, das ist irgendwie in weiten Teilen der Bevölkerung verloren gegangen. Und das tut mir in der Seele weh, weil die wirklich jeden Tag und natürlich auch, warum sollten die denn ihren Boden vergiften? Warum sollten die denn nicht auf Grundwasser aufpassen? Das ist doch in ihrem höchst eigenen Interesse. Ich verstehe es gar nicht, warum er denen das unterstellt. Es gibt natürlich, wie in allen Berufsgruppen, schwarze Schafe, die zottelt man dann vor und sagt, guck doch mal, was die hier machen. Aber der große, große Teil der Landwirte sind verantwortungsvolle Generationendenker. Anders können die das gar nicht machen. Und das tut mir weh. Ja, also auch diese Diskussion, das haben wir ja in der Unternehmerschaft relativ häufig, wenn so von außen drauf geguckt wird, so mit einer Neiddebatte. Die verdienen damit Geld. Ja. Genau, die verdienen damit Geld, das ist auch der Plan. Ja,
das ist die Arbeit. Ja.
Genau.
Ne? Also naja, irgendwie hat man dann so manchmal das Gefühl, die Leute denken, ach naja, die brauchen ja bloß ihre Flächen brachliegen zu lassen und verdienen damit Geld. Also das wird es sicherlich auch geben, aber ich denke mal, deswegen wird man nicht Landwirt. Ja? Also kann ich mir jedenfalls nicht
vorstellen. Ja, damit wirst du auch nicht ausreichend Geld verdienen können, glaube ich.
Also ich meine, das ist jetzt mal so ein Punkt, das ist ganz interessant, dass wir da auch auf dieses Thema kommen. Wenn man mit verantwortungsbewussten Landwirten spricht und sie mal fragt, wie sie es denn gern hätten, möchten sie denn gern für ihre Produkte, die sie produzieren, fair bezahlt werden und würden dafür gern auf diese Flächenprämien, die da von der EU gezahlt werden und die ja tatsächlich nur für die Existenz der Fläche und die Bewirtschaftung der Fläche gezahlt werden. Möchten die da raus? Und ich höre immer, ja, wir möchten raus. Wir möchten weg von diesem Label, wir sind ja Empfänger von Förderungen, Almosen, die Gesellschaft finanziert uns ja. Und viele verstehen gar nicht mehr, woher diese Agrarförderungen kommen. Die sind nämlich mal angelegt worden, damit Lebensmittel sehr preiswert sind. Da kommt das her. Ja, und dieses, also ich denke mal, dieses ganze System Preiswert oder Wertigkeit, das müssten wir einfach mal wieder aufbrechen. Da wäre viel geschafft.
Also es erinnert mich so ein bisschen an unser Gespräch mit Paul Hausschild auch hier im Podcast. Da ging es um Energien und um das erneuerbare Energiengesetz, wo Paul erstmal sagte, das kann eigentlich komplett weg, weil sich das überholt hat. Und so mit den Förderungen in der Landwirtschaft erscheint mir das an manchen Stellen auch so. Ja. Das ist ein System, was sich so aufgebaut hat.
Also der Verbraucher, also ich bin so ein Wortfetischist. Ne?
Okay.
Ich finde Verbraucher sowieso, das ist irgendwie ein Ottomotor als ein Verbraucher. Also ich bin ein Individuum, was so eigene Entscheidungen trifft. Aber es heißt nun mal Verbraucher, der müsste natürlich auch nicht nur in irgendwelchen Umfragen sagen, ja, ich bin bereit, für gute Lebensmittel auch einen entsprechenden Preis zu bezahlen. Kommt er dann an die Supermarktkasse, bewussten Igel in der Tasche und ach, dann wird's ja doch wieder eher das aus der Preisschlacht herausgelöste Lebensmittel.
Ja.
Wir müssen auf der einen Seite das Verständnis dafür wieder bekommen, das betrifft im Übrigen auch die Waldbesitzer, welche Leistungen Landwirte und Forstwirte eigentlich so nebenbei mit erledigen, die also nicht mit bezahlt werden. Und wenn wir bereit sind, diese ganzen Leistungen tatsächlich zu honorieren, dann braucht es diese EU-Förderungen nicht mehr. Tatsächlich nicht mehr. Aber da müssen wir hinkommen.
Ein schwieriger Weg, glaube ich.
Ja.
Tja, hast du die Idee, wie man das anfangen kann, wie man das starten kann?
Also wir sind ja nun freie Demokraten. Ne? Die haben es ja nicht so mit
verboten. Mit den Gesetzen, ja.
Mit den Gesetzen schon, aber okay, ja. Mit Verboten oder Regelungen. So, ich denke, wir müssen einfach über Verständnis. Also wir müssen den Menschen das klar machen, welche Leistungen dahinter stecken und wie die Alternativen aussehen. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, ich habe den Anspruch, dass also meine knackigen, tollen, süßen Kirschen bitteschön auch mit keinem Pflanzenschutzmittel irgendwie belastet sind, also auch da, sagen wir mal, nicht behandelt sind, sondern belastet sind, auch das ist nochmal so ein Thema. Wenn ich diesen Anspruch habe und dann gehe ich, weiß ich, in den Hofladen oder in der Kirschenzeit in den Supermarkt und da liegt eben das Kilo Kirschen aus der Türkei für einen deutlich geringeren Preis und dann ist es mir plötzlich wieder egal, weil eben der Preis dann mir wieder ins Auge springt, dann muss ich mir einfach selber mal fragen, wie ernst meine ich das? Mich selber fragen, wie ernst meine ich das? Und da sagen wir auch ganz eindeutig, es hilft nur, klar und deutlich draufzuschreiben, wo kommt es her? Und damit den Menschen, die das wollen, wir werden nicht alle Menschen erreichen können dadurch. Also A, weil der Geldbeutel von den unterschiedlichen Menschen auch nicht alles hergibt. Das ist mal ein Thema. Und es für verschiedene Leute eben auch nicht wichtig genug ist. Aber denen, für die, wo es wichtig ist, da müssen wir ansetzen. Also ich denke, das geht nur über diese Aufklärungsschiene und auch über ein faires, transparentes Ausweisen, wo kommt's her, was ist drin.
Also du hast ja im Moment auch so eine Entwicklung, zumindest nehme ich das so wahr, dass ganz viele Leute tatsächlich wieder natürliche Lebensmittel haben möchten. Sie möchten wissen, wo es angebaut ist, wo ihre Nahrungsmittel herkommen und ja, aber ohne Fantasieideen dabei zu haben. Also ich sage nur, dieses Bio-Zertifikat, da kenne ich auch viele, die das eben gar nicht so toll finden, weil da immer so Klischees mit bedient werden. Halt die Kuh, die normal auf der Weide steht und gesund dort ihr Leben lebt, ist denen wahrscheinlich wichtiger, als dass alle Sachen in der Kette dann Bio sind dort. Also zumindest meine Wahrnehmung so im Umfeld.
Ja, ich finde auch diese ganzen Zertifikate, ja, das ist dann doch irgendwie ein bisschen gefühlt so, dass da jeder so sein Zertifikat entwickelt, knallt das dann auf die Ware und das soll es dann jetzt gewesen sein, das sagt dir ja auch nicht so viel. Ich finde die Idee gut zu sagen, naja, da schreib mal dran, wo es herkommt, wer hat es gemacht, ja, welchen Weg ist es hierher gekommen, das finde ich auch noch spannend.
Da gibt es ja, wenn man sich da mit den Landwirten oder auch Obstbauern unterhält, so ganz wie soll ich denn jetzt so sagen, durch die Brust ins Auge Tricks, also wo angebaut, importiert und verkauft, sodass dann im Endeffekt irgendwie wieder was draufsteht, was sympathisch ist, das muss weg. Also das muss wirklich klar, nehmen wir jetzt mal ein Tier beispielsweise, ne? Also Fleischproduktion beispielsweise oder Eierproduktion, da muss wirklich die Produktionskette draufstehen, wo kommt das Jungtier her, wo wurde es aufgezogen, auch wo wurde es geschlachtet. Auch das ist nochmal ein Riesenthema, dieses Rumkarren der Schlachttiere in irgendwelchen großen, spezialisierten Schlachthöfe. Da bedient man hohe, hohe Hygieneanforderungen der EU. Und das Thema Tierwohl, da machen wir schön alle beide Augen zu. Ne, oder das Thema Umweltschutz machen wir auch beide Augen zu. Und da müssen wir einfach ehrlicher werden in der Diskussion.
Absolut. Aber das Thema ländlicher Raum ist ja auch, glaube ich, viel mehr als jetzt Landwirtschaft. Ich habe da sehr genau zugehört, als Lydia jetzt zum Parteitag, zum Programmparteitag ihre Rede gehalten hat. Und sie sagte ja auch, dass wir auch im ländlichen Raum Angebote schaffen müssen für andere Tätigkeiten, so Stichwort Homeoffice, Breitbandausbau. Also aus meiner Sicht ist das ja ein unheimlich attraktives Lebensbild eigentlich, wenn ich im ländlichen Raum in der Natur leben kann und zum Beispiel in einem Homeoffice-fähigen Beruf dort meiner Tätigkeit nachgehen kann. Das ist doch ein Traum, oder?
Nur Polizist möchtest du da nicht sein, oder?
Doch, ja. doch, da würde ich die Eierdiebe kennen, alle.
Also wenn man mal so in bei jungen Familien so reinhört, ne, da ist schon der Drang wieder da oder der Wunsch wieder da, also Kinder freier im Prinzip aufwachsen zu lassen. Ne? Die machen jetzt dann wahrscheinlich jeden Blödsinn, kommen dann irgendwie pottendreckig nach Hause oder haben dann im Zweifel irgendein Baumhaus gebaut und sich auch mal einen Nagel in den Finger gehauen. Weiß ich nicht. Also ich kann da nur so meine Erinnerung von meinem Sohn, also der, wir sind ja hergezogen, da war mein Sohn Alexander.
Schöner Name.
Ja, genau. Mein Sohn Alexander, der war 7. Nee, das ist gar nicht wahr. Der war 6 Jahre alt, als wir hergezogen sind. Und ich weiß, also der ist groß geworden mit Jagd, mit Tieren, Hundewelpen, kleinen Küken, und beim Schäfer hat er zwischen der Herde gestanden, wenn Lammzeit war. Davon profitiert er heute noch. Der weiß, wie die Erde riecht, wenn es geregnet hat. Der kann dir alle Getreidesorten sagen. Der weiß, was wo rausgemacht wird. Das ist ein Wert, den man mitnimmt fürs Leben. Und ich würde es einfach vielen Kindern auch wünschen, auch so in so kleinen Gruppen. Ne? Also man kennt sich ja hier eben einfach auf dem Dorf. Ne? Und selbst wenn die Kiddies da mal in der Gruppe irgendwie unterwegs sind, irgendeiner hat schon ein Auge drauf. Ne? Und das ist schon so ein bisschen mehr sozialer Zusammenhalt, muss man mögen. Also wer da so eher, wie soll ich mal sagen, es eher bevorzugt, dann in Ruhe gelassen zu werden, für den ist Dorf vielleicht nicht ganz so die ideale Variante. Ich kann dem sehr, sehr viel abgewinnen. Also nicht, dass ich gerne mit allen über alles immer reden möchte. Also man akzeptiert eben auch, wenn ich hier meine Tür zumache und sage, oh, Stresswoche, jetzt lasst mich ja in Ruhe. Mhm. Aber so das Gesprächsangebot, das Hilfsangebot ist halt da. Und für junge Leute mit kleinen Kindern, die eben vielleicht auch mal, spinnen wir doch mal die Idee und sagen mal, Kita ist zu weit weg oder zu oder was. Und dann ist eben die Bekannte von nebenan auch mal bereit, dort zu sagen, komm, lass dich hier spielen. Finde ich sehr charmant.
Man kommt sich auch nicht so abhanden, ne? Wenn da einer mal 3 Tage nicht gesehen wurde. Ja. Dann wird mal geklingelt und mal gefragt, was ist denn los? Ja. Ja, was wird das
nicht, was man da vielleicht zur Ehrenrettung der Stadt. Es gibt auch in der Stadt so Bereiche, wo das auch funktioniert. Also wenn du eine gesunde Hausgemeinschaft hast oder eine gesunde Nachbarschaft, dann hast du auch so eine Nähe. Das mag auf dem Dorf noch eine Portion stärker sein, aber um jetzt mal die Stadt nicht ganz so ins Negative zu rücken.
Nee, das ist im Übrigen auch so. Ein sehr großes Anliegen von mir, dass wir nicht so Stadt und Land so als getrennte und getrennte Dinge und Gegensätze sehen. Also wir müssen nur einfach uns wieder besser verstehen. Ja, also einer vom anderen wieder mehr wissen und wissen wollen auch, ja, auch bereit zu sein, zu fragen, zuzuhören und nicht so Stadt oder Land, das muss zusammengehen. Ne? Also das eine hat große Reize, das andere genauso. Jeder soll sich so seinen Bereich aussuchen dürfen. Und da kommt jetzt genau dieses Thema, was ihr angesprochen habt. Wenn denn junge Familien kommen, wäre es natürlich schon sehr wichtig, dass die Infrastruktur, wie sie jetzt auch immer organisiert ist, was Bildung, Gesundheitsvorsorge oder Versorgung und Arbeitsmöglichkeiten anbelangt. Ne, da kann man ja viel über digital auch lösen oder über Kombinationsmodelle lösen. Das müssen wir besser hinkriegen. Also um dann die Vorzüge des Landlebens mit den Vorzügen der städtischen Infrastruktur auch besser verbinden zu können. Da ist noch einiges zu tun.
Ja, die Probleme sind ja ganz praktischer Natur. Ja? Also wenn ich so Kollegen von mir betrachte, da gibt es etliche, die so im stadtnahen Raum auf Dörfern leben, und die haben halt die Fahrwege, ja. Das ist nicht zu unterschätzen.
Richtig.
Also wenn du deine Kindheit oder ein, zwei Kinder hast und willst die dann erstmal in die Schule bringen, im Kindergarten und dann zur Arbeit, dann musst du die Nachmittag wieder einsammeln, wenn jetzt nicht ein gescheiter Schulbus fährt oder sowas. Das ist eine andere Lebensplanung. Ja? Also
absolut, das muss also jeder für sich so auch abwägen. Also bin ich bereit, was ist es mir wert, auf dem Land zu leben? Dann habe ich halt diese, muss ein bisschen anders planen. ÖPNV ist nicht hier. Also ich glaube, bei uns fährt früh ein Schulbus und am Nachmittag einer zurück und ich weiß gar nicht, ob zwischendurch noch irgendwas fährt. Und die meisten, die Linien, vielleicht fährt zwischendurch noch eins, aber wenn jetzt keine Schule ist, da ist Früh- und Abend Schicht. Also da kann man hier das Thema jetzt wirklich klassischer ÖPNV funktioniert nicht. Und ich finde es auch Augenwischerei zu sagen, dass der ÖPNV im Prinzip besser oder intensiver getaktet werden muss, damit alle erreichbar sind. Das werden wir über den ÖPNV nicht schaffen. Da brauchen wir andere Ideen. Ich bin im Übrigen gestern im südlichen Niedersachsen unterwegs gewesen durch meinen Uni-Job und da durch einige Orte gefahren und habe immer wieder so Hinweise gesehen, Mitfahrbank. Also auch das sind so Sachen, ne, wo da habe ich mir dann so vorgestellt, okay, wie funktioniert denn das mit dieser Mitfahrbank? Sitzt da jetzt die Oma, die in den Supermarkt will oder verabredet man sich da zu dieser Mitfahrgelegenheit und was entstehen denn da für Verbindungen zwischen den Menschen, zwischen Familien? Richtet man sich dann einer auf den anderen ein bisschen ein? Also ich habe mir das schön vorgestellt, muss ich sagen.
Was heißt das? Da steht eine Bank und ich setze mich drauf, oder?
Ja, das ist so ein
genau.
Genau, ne? Aber, okay. Aber ja. Also das ist wirklich so eine sicherlich eine Absprachefrage. Wann kommt da jemand oder ich weiß nicht, wie da die Kontaktaufnahme ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man einfach hier so sich da hinsetzt und dann zwei Stunden wartet. Wer nimmt mich denn mit? Also irgendwie.
Dann sitzt du ja möglicherweise einen halben Tag.
Also irgendeine Variante muss es da geben, um sich da vorab schon so ein bisschen abzusprechen.
Vermutlich das Internet, oder? Also.
Naja, so kreative Chatgruppen oder sowas, ja, die dann vielleicht, wo das dann drüber funktioniert, oder vielleicht doch ein gewisser Turnus. Jeder fährt ja doch irgendwann irgendwo mal hin und dass das dann irgendwie abgesprochen wird.
Ja, genau.
Aber
ich würde jetzt mal Ich würde jetzt mal springen vom Land in die Stadt zurück. Katrin, du hast gesagt, du hast so um die Wendezeit rum dein Studium abgeschlossen. Da musst du ja dann, abgesehen davon, dass du da gerade 18 gewesen sein kannst.
Ja, wunderbar.
War das bestimmt eine wilde Studienzeit, oder?
Das war's, ja. Also ich habe 1987 angefangen zu studieren. Bin ja ein DDR-Kind und das erwähne ich deswegen, weil es da damals nicht so unüblich war, dass man während des Studiums schon Mutter geworden ist. Also auch das, das war bei mir so. Nee, ich muss mich korrigieren, 86 habe ich angefangen zu studieren, weil 87 ist schon mein Alexander geboren worden. Und der war dann recht klein, als so die diese Umbruchstimmung so es dann sich langsam herausbildete. Und ich weiß, das wäre ja, es war ja so üblich, zum 1. Mai beispielsweise oder ich glaube auch 7. Oktober waren ja so Feiertage, wo man so die Arbeiterklasse oder eben die DDR dann nochmal besonders hervorgehoben hat. Und da ja dann nicht mehr so ganz viele Massen freiwillig unterwegs waren, um das zu feiern, hat man ja oft Studenten und Schulen mehr oder weniger zwangsverpflichtet, da freudig Plakate zu heben. Und wir waren auch auf so einer Mai-Demonstration. Alexander, ja, wie alt? 87, ja, zweieinhalb war der. und konnte gerade so richtig vernünftig sprechen. Und da hatten wir dem tatsächlich beigebracht, so die Faust hoch und dann Gorbi, Gorbi,
Gorbi. Das kenne ich auch noch. Bei denen muss man ja auch.
Also das war schon so ein bisschen, wie will ich mal sagen, so ein bisschen Nervenkitzel. Also was passiert dir dann, wenn du dich so äußerst? Aber doch schon dieser Drang, sich zu äußern. Und der wurde dann noch ein bisschen stärker, als dann diese Montagsdemonstrationen in Leipzig angefangen haben. Oh ja. Da war ich eben dabei. Also da hatte ich dieses irrsinnige Glück, Teil dieser Geschichte zu sein. Da kriege ich jetzt eine Gänsehaut, muss ich sagen. Also diese Gelegenheit gehabt zu haben, sich zu entscheiden, bin ich jetzt dabei dort oder ist das jetzt nicht so mein Ding? Mein Ding war es. Mhm. Allerdings war ich da schon junge Mutter und habe mich mit meinem Mann damals abgewechselt. Also wir sind immer entweder er oder ich auf die Montagsdemo gegangen, sodass wir im Zweifelsfall, wenn mal einer nicht nach Hause kommt, also nicht jetzt hier der ganz schlimme Fall, aber dann doch mal irgendwo eingesperrt, dass jemand für das Kind da war. Und und dann sind wir tatsächlich auf diesen Demos mitgelaufen. Und es hat mich sehr geprägt, dieser gefühlte Drang, sich da mit einzureihen dort. Der hat bei mir erst nachgelassen, als dann so die Sprüche kamen, wie hießen das nur, Stasi in den Tagebau oder da habe ich so gedacht, nee, das ist jetzt nicht mehr so meine Nummer, aber so zu zeigen, da gärt was, wir möchten mehr Freiheit haben. Das war mir sehr viel wert und bin ich halt auch schon in Risiko eingegangen, dort mitzulaufen. Und eine sehr schöne Sache dazu kann ich noch sagen, als 20 Jahre, das hieß ja friedliche Revolution, das wird ja auch immer begangen, gefeiert, immer so ein bisschen abwechselnd da in Leipzig, mal so ein bisschen eher nachdenklicher oder eben auch fröhlicher, so abwechselnd in den Jahren. Und als 20-jähriges, 20. Jahrestag dieser friedlichen Revolution war, gab es eine Festveranstaltung und auch da hat mir der Zufall wirklich ein Geschenk gemacht und ich bin tatsächlich unmittelbar hinter Hans-Dietrich Genscher in so einem Zug nochmal gelaufen. Also das war unglaublich bewegend, ja, muss ich sagen. War mit seiner Frau und hinter den Bodyguards unmittelbar dahinter hat es der Zufall gewollt, dass ich da mitlaufen konnte und nun bin ich so ein stiller Genießer der Szene, mein Mann allerdings nicht, der ist dann, Herr Genscher, meine Frau ist hier bei der FDP. Ich so, nee. Ja, der hat aber auch noch ein Foto gemacht, das hätte ich jetzt so auf diese Weise nicht unbedingt angetriggert, aber das fand ich sehr bewegend, also dass ich 89 dabei sein konnte und dann mit diesem bewundernswerten Politiker dort nochmal mitlaufen durfte.
Ja. Hast du ein Foto mit ihm, ja? Mhm. Oh, super. Ja. Stellst du das zur Verfügung? Dann nehmen wir das als...
Muss ich gucken. Das ist das länger her.
Das wäre natürlich ein Highlight.
Ja. Ja, also das war so für mich also eine sehr, sehr bewegende Zeit. Also haben viel diskutiert, natürlich im Studentenkreis ist doch gerade so das Alter, wo man aufbegehrt und sehr kritisch ist allem gegenüber. Und dann hatte ich diese Chance, da bei diesem Umbruch dort dabei zu sein, ja.
Das war spannend. Aber als du Hans-Dietrich Genscher getroffen hast, warst du schon bei den Liberalen, ja?
Ja. Ja, war ich schon bei den Liberalen, genau.
Das war ja 20 Jahre später, ja. Das
war ja genau.
Ja. Also gerade erst.
Gerade erst, danke.
Ja. Aber diese Erfahrung, die du in Leipzig gemacht hast, ich finde das ja absolut spannend, gerade im Osten so die Entwicklung. Die haben ja doch relativ viele Menschen gemacht, auf die eine oder andere Weise, diesen Umbruch, diese Weltveränderung, die dann 89 über uns gekommen ist. Und umso erstaunter bin ich heute, wie schnell die Leute das alles wieder loslassen. Also wie schnell die Leute bereit sind, geringen Gründen nicht, aber aus Gründen, auf all diese Freiheiten wieder zu verzichten. Da wären viele dafür, hätten ihr Leben gegeben, möglicherweise. Und
Naja, allein schon freie Wahlen, ja.
Genau der Gedanke ist mir jetzt gerade gekommen. Ja, also freie Wahlen, ja, wir sind so ein wahlmüdes Volk geworden. Ja, so in anderen Ländern riskieren die wirklich Repressalien, um dort ihre Stimme abgeben zu können. Und wir sind so
satt irgendwie. Die Gesellschaft ist ganz schön satt geworden. Ne?
Wir freuen uns schon über eine Wahlbeteiligung von 60% oder so.
Ja.
Das ist schon viel und da ist man schon stolz. Ja. Das ist seltsam irgendwie. Ja.
Es sind verschiedene kuriose Entwicklungen, dass die Leute so auf diese Extreme wieder abfahren, also sowohl rechts als auch links und und dann die Demokratie überhaupt nicht mehr wertschätzen. Ja? Das ist ein kuriose Phänomen, finde ich. Also gerade in einem Land, was so eine Geschichte hinter sich gebracht hat.
Also ich denke, da tun wir auch wir Liberalen gut dran, auch immer mal wieder dran zu erinnern. Ne? Also das muss man mit Fingerspitzengefühl machen. Aber das Thema Freiheit, tragen wir ja im Namen das ist ja eine unserer Kernkompetenzen. Manchmal nervt es die Leute, die denken immer, ja, haben wir doch, was wollen die denn jetzt hier? Also, ne,
ist keine Normalität,
Erfahrung, ja. Genau. Das machen wir ja jetzt gerade, die Erfahrung, dass es eben auch mal andersrum gehen kann. Da wollen wir mal ganz fair sein. Man kann natürlich sich immer vergleichen nach oben oder unten. Ja? Also, aber wir merken gerade wieder, dass Freiheit auch von Staatswegen eingeschränkt werden kann und dass es ein hohes Gut ist, worauf man aufpassen sollte. Nee, nicht Freiheit um jeden Preis, das meinen wir ja auch nicht, aber eben um sein eigenes Leben nach seinen Wünschen, ohne wen anderen einzuschränken, gestalten zu können. Das finde ich sehr wesentlich.
Aber du hast da absolut recht, man muss Freiheit auch einschränken können, das ist ganz klar. Aber man muss das eben sehr gut abwägen, ja, und sehr gewissenhaft, auch durch die Institutionen, die wir uns ja geschaffen haben dafür, die Parlamente, die ganzen politischen Organisationen, die außerhalb der Parlamente sich daran beteiligen, die Wissenschaft, das dadurch dann eben doch begleiten zu lassen, solche Einschränkungen, ne? Also, aktuelles Thema, ja, brandaktuell. Wir haben ja über Corona wenig gesprochen in unserem Podcast. Würde mich aber schon mal interessieren, wie nimmt man denn Corona auf dem Land wahr bei 80 Einwohnern in einem Dorf?
Also die Maßnahmen, die da verhängt werden und im Prinzip jetzt auch wieder in der Verschärfung, in der Diskussion sind, da gucken sich die Leute hier an und sagen, das ist völlig lebensfremd. Völlig lebensfremd. Ja? Das ist so das, was ich in den Gesprächen wahrnehme. Also wirklich verständnisloses Kopfschütteln.
Ja, ich stelle mir das gerade vor, so eine Ausgangsbeschränkung. Wie heißt das jetzt hier? Hausarrest? Nee.
Ja, Ausgangssperre.
Ausgangssperre. Ich das Wort nicht, ey. Ich habe das Wort schon vergessen. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen.
Wobei irgendwie krampfhaft versucht wird, das Wort Sperre zu vermeiden, so in der Wortfindung. Das wird irgendwie anders genannt, aber im Endeffekt ist es ja eine, Ausgangssperre und fertig.
Aber was soll ich denn auf dem Dorf mit 80 Einwohnern eine Ausgangssperre, wo ich vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ihr Corona-Fälle habt dort in so einem kleinen Dorf?
Kann ich jetzt nicht sagen. Also nicht, dass ich es wüsste. Nicht, dass ich es wüsste, aber kann ja trotzdem sein, weiß ich nicht.
Also da denke ich, also eigentlich war ich ein bisschen stolz auf den Föderalismus, auch wenn es sehr kompliziert ist. Ich meine, das Leben ist oft kompliziert, wo es keine einfachen Lösungen gibt, ja. Dass man tatsächlich versucht hat, also individuelle Lösungen zu finden. Und ihr werdet das verfolgt haben, also Rostock beispielsweise, da haben ja also in kleinen Bereichen Leute tatsächlich Lösungen gefunden, die bei ihren Bewohnern, bei ihren Mitbewohnern zu sehr guten Ergebnissen geführt haben. Ja. Warum lernt man nicht daraus, sondern versucht das so mit Rasenmäher?
Ja, und wir kommen ja doch nur weiter, wenn die Menschen im Prinzip den Sinn von Maßnahmen erkennen, wenn das eben so wie hier auf dem Dorf so lebensfremd ist, dann sagen die, was überlegen die sich denn oder überlegen die sich eigentlich irgendwas? Und dann werden so Sachen, es darf sich mit einem weiteren Haushalt getroffen werden, wie soll ich mal sagen, interpretiert in einer Art und Weise, was ja im Prinzip überhaupt auch nicht zielführend ist oder es wird unterlaufen, ja, weil eben der Sinn der Sache nicht eingesehen wird und so kommen wir nicht weiter. Wir kommen wirklich nur weiter, wenn wir versuchen, alle miteinander diese Krankheit nicht weiterzugeben. Und da müssen wir uns ein bisschen mehr einfallen lassen als Ausgangssperren.
Ich denke, man darf auch die Eigenverantwortlichkeit der Menschen und die Solidarität untereinander nicht wirklich unterschätzen. Ne? Also es steckt ja keiner den anderen irgendwie absichtlich an. Nee. Aber wenn du dieses Gefühl, dass der eine für den anderen was tun muss, durch irgendwelche Verbote, Gebote, alle möglichen sinnlosen Regelungen nimmst, dann wird das, dann führt das in die Irre, meiner Meinung nach.
Ja, genau. Mhm. Sehe ich das auch.
Sehe ich auch so.
Wie ist denn das? Du hast ja bestimmt noch ganz viele familiäre Kontakte nach Italien. Mhm. Die hat es ja so richtig erwischt. Wie hast denn du das so hingekriegt, familiär, dass das so überstanden wird?
Also wir haben, muss mal ein bisschen ausholen, ne? Das ist ja, wir sind ja so eine wunderbare Patchwork-Familie. Also mein Mann hat 3 Kinder in Italien mit natürlich dann Familie dazu. Insgesamt also 10 Enkelkinder und es gibt ja dann überall noch Freund und Freundin dazu und Schwiegereltern und was weiß ich, ist schon eine große Familie, wo man sich austauscht. Und ich war ganz ehrlich im letzten Jahr völlig überrascht, wie diese, jetzt sage ich mal ungeschönt, meins aber nett und disziplinierten Süditaliener, welche Disziplin die dort an den Tag gelegt haben. Also das war mir, da war ich einigermaßen überrascht. Ne? Also die haben ja relativ schnell harte Ausgangssperren gehabt und da habe ich ehrlich gesagt von keinem vor einem Jahr Interventionen gehört, weil es eben dort wirklich geknallt hat, dort im Gesundheitswesen. Also geknallt ist jetzt despektierlich ausgedrückt, ne? Also wirklich viele Kranke und Tote gegeben hat. Das hat sich aber gedreht. Also gerade die junge Generation sieht das auch nicht mehr ein. Also mir war es damals schon wirklich überraschend, wie diese Italiener, deren halbes Leben auf der Straße im Kontakt mit anderen läuft, wie die sich haben jeweils in ihre Wohnungen, in ihren Wohnungen festhalten lassen. Ohne zu maulen. Ohne zu maulen. Aber die hatten irgendwie eine andere Situation vor Augen. Und ich erinnere mich auch noch gut an Gänsehautmomente, wo, das habt ihr bestimmt auch gesehen in den Medien, also gemeinsam Musik gemacht wurde über Balkone.
Auf den Balkons,
ja. Genau.
Wenn die sich überhaupt mal sehen, sind sie denn mal ans Fenster gegangen?
Genau, und die sind ja, ich sage jetzt mal, Italiener können ja, also Musik und Singen und das können die ja super gut und dort Emotionen rüberbringen. Da ist auch so ganz viel so Druck rausgenommen worden. Und das haben wir ja mit Gänsehaut und Rührung angenommen und haben gesagt, wie toll die das hinkriegen. Das ist doch aber auch alles verloren gegangen. Wo ist denn unsere Erstens mal gibt es sie fast nicht mehr, nichts, was ich wahrnehme. In Italien dieses Miteinander, dieses auch das ist abgestumpft alles und zu lange einfach. Unser wohlwollendes Blicken auf die Südländer, das ist vielleicht auch nochmal so ein Thema, mal weg von Europa, weg von der Pandemie, von Deutschland, aber von Deutschland mal hin zu diesem europäischen Gedanken. Also ich diskutiere ja ganz, ganz oft mit meinem Mann über das Thema Europa.
Ja.
Und er sagt immer, Katrin, das ist doch, wir sind doch gar kein Europa. Das ist ein Konstrukt, was gut gedacht ist, was ganz, ganz wichtig ist, wirklich ganz, ganz wichtig, aber wir leben es doch nicht. Wir leben es doch nicht wirklich. Es ist doch kein Miteinander. Auch da ist doch ganz schnell wieder, oh naja, die Südeuropäer, die haben das ja wieder nicht auf den Appel gekriegt, dies, das und jenes. Es ist, da ist so ein wie soll ich denn das so sagen? Versteht ihr, was ich meine?
Ja, also, der deutsche Zeigefinger, ja.
Das der deutsche Zeigefinger, den ich ganz oft so hervorgehoben bekomme, guck mal, Frau Merkel, die hat uns jetzt wieder gesagt, wir müssen sparen.
Das war ja also, schon bei der
Finanzkrisen. Genau.
Die Finanzkrise, ja, da haben uns ja auch nicht gerade Freunde gemacht.
Absolut nicht. Also die wir müssen das zusammen wuppen, wenn wir dieses Europa, wenn wir diese europäische Idee tatsächlich leben lassen wollen. Ich finde, wir leben sie einfach nicht. Mhm. Und ich hatte eine sehr schöne, aber für mich auch sehr, oder ich sage mal, eine sehr wertvolle und gleichzeitig bittere Erfahrung gemacht. Ich habe durfte an so einem Mentoring-Programm teilnehmen. Und da waren wir unter anderem im Europäischen Parlament und haben dort an Sitzungen teilgenommen und uns die Sachen angeguckt und durften mit Kommissaren dort, also europäischen Kommissaren, sprechen. Und da weiß ich noch ganz genau, da hatten wir einen sehr attraktiven Rumänen, der uns Damen, es war ja eine reine Damengruppe, da mal Rede und Antwort gestanden hat. Und er hat auf eine sehr, sehr charmante Art gesagt, Deutschland muss wirklich aufpassen und muss dieses Oberlehrerhafte ablegen. Das ist unsympathisch. Und ich erlebe es so im Miteinander. Diese Diskussion habe ich öfter in der Familie. Und ich denke, das müssten wir uns gar nicht geben untereinander. Wir müssen einfach auch da wieder, was wir vorhin hatten, Stadt und Land, ist auch das wieder, je mehr wir uns oder je besser wir uns kennen, je mehr wir voneinander wissen, umso weniger verfallen wir in solche Vorurteile oder Beurteilungen, die zum Teil ein bisschen despektierlich sind. Die sind ja nicht nur in eine Richtung, die sind ja andersrum auch. Also das müssen wir.
Ja.
Also ich wünsche mir wirklich sehr, dass wir das hinbekommen, wärmer und herzlicher leben können.
Ja, so ein bisschen von den anderen Nationen mal so das Positive übernehmen. Da ist ja ganz viel, was uns fehlt als Deutsche, finde ich immer, wo man so, also gerade so, was du sagst, so dieses mal draußen miteinander kommunizieren. Ja, wir verwalten gerne. Aber sprechen wenig miteinander.
Ja. Lebensart,
ja. Jede Nation, jedes Volk hat so seine tollen Seiten und da kann man, finde ich, ganz viel von den anderen auch übernehmen und mal für sich selber ausprobieren. Das
ist sowieso eine ganz, ganz traurige Nebenerscheinung jetzt dieser ganzen Corona-Krise. Also ich kenne es ja aus meiner Berufsgruppe, aber es wird es in fast allen geben. Wir hatten mal sehr viel Austausch durch so internationale Verbände, Vereine, gerade innerhalb Europas. Da wurde sehr viel möglich gemacht. Und das ist zurzeit alles auf Eis gelegt, logischerweise. Ja. Ich denke an den Schüleraustausch, Studentenaustausch und so weiter. Ich habe die Studenten nur beneidet, die heute studieren können. Und dann ein Jahr lang in den USA oder in Neuseeland oder in England oder Frankreich verbringen können, ja. Das ist so eine Sache, die jetzt gerade Corona im Moment ein bisschen deckelt, ja.
Und da ist auch so eine ganz wichtige Erkenntnis, also die ich so persönlich für mich hatte, so ein Stück abgeschnitten, weil also ich zum Beispiel bekomme, wenn ich in Süditalien bin, also nicht etwa nur diesen Frau Merkel und mit ihrem Sportzeigefinger, sondern oh, ihr in Deutschland, ihr habt's gut, ihr, bei euch läuft das. Also dieses, wo ich manchmal so da sitze, echt jetzt? Ja, was? Was meint die denn jetzt? Ne? Also so dieses, die Augen wieder aufmachen für Dinge, die bei uns gut laufen. Und dass das auch jemand sieht und auch jemand wertschätzt und sagt. Also das hat mir so gut getan. Also ich bin jetzt nicht hingekommen und nach Italien und immer so, ach, das ist alles Lebensart und heile Welt und die machen das alles viel besser. Nee, ich habe eben auch genau das andere, die Wertschätzung von vielen Dingen, was bei uns gut läuft. Und ich glaube, das ist ja das, was ihr auch gesagt habt, dieses Gute aus allen Mentalitäten, Nationen so ein bisschen zusammenbringen. Da haben wir noch ein Eckchen zu leisten.
Nicht nur innerhalb Europas, auch innerhalb Deutschlands. Damit Sachsen-Anhalt das hier nicht als naturgegeben ansieht, immer auf Platz 16 zu stehen, ja, sondern... Ja. Vielleicht mal ein bisschen stolz jetzt auf die ganzen Errungenschaften, die wir hier im Land haben. Was für schöne Regionen wir hier haben, was für schöne Möglichkeiten zu leben, die uns andere tatsächlich auch beneiden, wie du das schon sagst.
Ja, auch so tolle Menschen, ja. Also das ist ja, sind ja ganz viele schlaue Menschen und ganz viele motivierte Menschen, die man so trifft. Ja. Das kommt gar nicht so rüber, wenn man immer überall die rote Laterne umgehängt bekommt.
Das oder wenn man überall immer nur das sieht, was jetzt gerade nicht geschniegelt und gebügelt und geputzt. Ich mache da mal ein Beispiel. Wir waren mit einem befreundeten Ehepaar in Kalabrien zu einer Hochzeit eingeladen. Und hatten da noch ein paar Tage Zeit und haben, das war so Vorsaison, also ohne viele Touris, sehr, sehr schön, haben wir da auf einer Piazza gesessen und haben dort mittags einen schönen Rotwein getrunken und auf unser Essen gewartet und haben uns dann so auf der Piazza umgeguckt und da habt ihr sicher vor Augen dieses Bild, also weiß ich nicht, irgendwelche zusammengeknuddelte Stromleitungen, die da irgendwo querbeet hängen.
Sehr also nicht
so. Genau, so. Und da saßen wir da und haben sicherlich auch schon so ein bisschen gechillt durch den ersten Wein, haben dann so festgestellt, warum stört uns das nicht? Warum sagen wir nicht, oder andersrum, warum sagen wir, und das ist mein Lieblingswort geworden und da rette ich mich so aus mancher Seelenkrise raus bei Dingen, die ich zu Hause jetzt vielleicht nicht ganz so auf meinem riesigen Grundstück schaffe. Guck mal, wie pittoresk das ist.
Das merke ich mir.
Es ist, weißt du, wie das die Seele heilen kann? Das Ding ist pittoresk und nicht etwa der Bund abgefallen. Ende. Ja, also da kann man sich... Das machen die. Für die ist das pittoresk. Und ich habe, wir haben uns so eine kleine Sache erschlossen. Das hatte ich auch in meiner Werbebotschaft für den ländlichen Raum schon mal mit angebracht. Die Italiener, die können so schwärmen.
Genau.
Für alles Mögliche. Ja, und da gibt's so eine wunderschöne Sendung, immer sonntags. Das nennt sich Linea Verde. Und da stellen die so, ja, ganz oft so ländliche Regionen vor, auch so ein bisschen abgelegen, aber immer mit was Besonderem, besondere Art zu kochen, besondere Art irgendwas anzubauen, irgendwas oder ein Handwerk oder was. Und wenn dann so diese Bilder kommen, da denke ich immer, ist das jetzt alt, grau oder pittoresk? Ja, das ist, die schwärmen und strahlen und bei uns hätte man gesagt, oh, glaube die Fassade müssen wir dann nochmal machen.
No? Ja, aber du kannst tatsächlich durch Sachsen-Anhalt gehen und kannst auch ins Schwärmen kommen. Also wenn ich
natürlich,
Weinberge,
wir müssen es nur machen, wir müssen es
über Saale, genau. Also
wenn ich die Weinberge Saale Unstrut sehe oder im Mansfelder Land oder das Burgenland mit diesen malerischen Burgen tatsächlich, ja, das ist doch alles fantastisch. Oder in der Altmark.
Ich war Montag in Naumburg beim Oberlandesgericht zum Gerichtstermin und das ist ja so herrlich gelegen, mitten in der Stadt, 50 Meter vom Dom und du konntest aus diesem Gerichtssaal so rüber den Blick schweifen lassen, da über die Weinberge, da dachte ich, das ist so schön hier, ich wollte da gar nicht arbeiten, ne? Ich bleibe jetzt hier sitzen und gucke jetzt hier ein bisschen bei euch aus dem Fenster.
Ja. Ich hatte am.
Erzähl, du bist der Gast.
Okay. Ich hatte die Freude, an so einer politischen Weinprobe jetzt am Samstag, glaube ich, teilzunehmen. Da hat man auch so das Saale-Unstrut-Gebiet, also Weine aus dem Saale-Unstrut-Gebiet. Und da gab es auch einen. Erstens mal waren die mega lecker, muss ich wirklich sagen. Und zweitens war da so ein. Jetzt fällt mir gerade dieses Wort nicht ein. Also die Wein, super Weinkenner, die da war einer aus Berlin dabei, der.
Sommelier, meinst du?
Ja, danke. Ja. Danke. der auch so Events macht mit Wein und dann tolles Essen dazu und. Und der hat mal mich zumindest mal darauf aufmerksam gemacht. Die Profis, die da drin saßen, die wussten das schon. Dass beispielsweise so die süddeutschen Weinbaugebiete, die haben ja schon alle auch diese, Bewirtschaftungshäuschen, Hütten. Aber ja. da sind es Hütten. Bei uns sind das zum Teil Kleinode. Und das ist beispielsweise da in Naumburg, Bad Kösen da hinten, da oder Dresden dort unten. Das ist ja der Wahnsinn. Da ist es ja einfach schon toll, einfach mal durch diese Weinberge zu fahren, zu laufen oder an den Weinbergen vorbei und diese Architektur dort zu sehen. Das sind ganz andere. Der Hintergrund ist im Übrigen, dass die niemals durch eine Flächenzusammenlegung gelaufen sind, die Weinberge. Also durch so eine Neustrukturierung, sondern die sind geblieben, wie sie waren. Dadurch sind
auch nie,
Und da sind die nie diese Häuschen da beseitigt worden und eher so als Feriendomizil und dann eben mega schick gemacht worden. Da müssen wir mal wieder hingucken und das pittoresk finden. Ja, genau. Was dort ist.
Aber das hast du überall, wenn du deine Heimat liebst. Also ich bin ja auch mal erstaunt, wenn wir Gäste haben hier und ich mit denen durch Magdeburg gehe und ihnen den Dom zeige, die Elb, also diese Elbpromenade und bestimmte Teile hier von Magdeburg und davon schwärme. Da sind die erstmal alle sehr überrascht. Aber ich finde das völlig normal, wenn du irgendwo zu Hause bist und diesen Bereich schön findest und das eben entsprechend verkaufst, nehmen die Leute es auch anders wahr und nehmen es anders auf. Und da fehlt Sachsen-Anhalt tatsächlich noch ein bisschen mehr Liebe zu den eigenen schönen Seiten, glaube ich auch.
Auch da habe ich noch so eine kleine Geschichte mit meiner italienischen Familie. Wenn die dann mal hier waren, also alle zusammen, kriege selbst ich nicht unter, aber so in Teilen.
Wie viele sind das denn?
Ja, überlegt euch mal, bei 10 Enkeln, da ist schon
eine große Ordnung.
Die waren mal hier, das war irgendwie auch, glaube ich, so Weihnachtszeit, muss so Weihnachtszeit gewesen sein. Dann bin ich mit denen nach Stolberg gefahren, hier unser schönes Stolberg da, in Mansfeld, Südharz. So, und dann sind die gekommen, ich habe die ja dahin gebracht, weil ich es da auch schön finde, ne? Aber wie die da gelaufen sind und gestaunt haben und dann immer, auch das ist genau wie das Pittoresk in meinen Sprachwortschatz übergegangen, Stolberg e una Bomboniere. Okay. Da brauchst du nichts weiter zu sagen, ne? Also die haben so gestaunt über diese toll restaurierten Fachwerkhäuser. Dies ja so, also ich kenne jetzt in Italien Kölner, ich kenne jetzt nicht jede Region in Italien, aber das kenne ich nun nicht. Das ist doch so was ganz Typisches für hier und die waren hin und weg.
Also wie so eine Märchenstadt, ja?
Genau, wie so eine Märchenstadt, genau. Ne? Una Bomboniere.
Una Bomboniere. Das, was man vor der Nase hat, weiß man meistens nicht zu schätzen. Ja. Das ist oft so. Tja, ich gucke gerade auf die Uhr.
Und die Stunde war so schnell rum.
Dass wir schon eine Stunde geschwätzt haben. Ja, Katrin, ist dir noch was wichtig? Kurze Frage, welcher Wahlkreis ist dein Wahlkreis? Bist du Direktkandidatin?
Ich bin Direktkandidatin in der schönen Lutherstadt Eisleben.
Oh, super. Da kommt übrigens meine Familie her. Habe ich dir das schon mal gesagt?
Nö.
Aha. Dass meine Wurzeln in Eisleben sind? Mein Großvater kommt daher.
Okay,
ja, schön. Da war ich als Kind ganz oft. Mhm.
Auch das ist, sagen wir mal so, diese, da haben wir ja diese zauberhafte Oberbürgermeisterin gehabt, die ja legendär war. Und, ja. Seit letztem Jahr jetzt nur nicht mehr. Das ist auch wieder so ein Thema. Wir brauchen Menschen, die solche Pulsen für ihre Projekte, für ihre Stadt, ja, für ihre, ja, sich da Lust drauf haben, auch mal einen Rückschlag da irgendwie einzustecken und sich aber immer wieder in den Wind stellen. Aber ich meine wirklich, warum machen wir immer so einen scharfen Gegenwind? Sind wir nicht eigentlich alle auf dem Weg unterwegs, ein schönes, angenehmes Leben zu haben? Damit meine ich nicht faules, Füße hoch Leben, sondern genießen zu können. Das definiert ja wieder jeder oder interpretiert ja zum Glück jeder anders. Warum entdecken wir nicht wieder mehr Gemeinsamkeiten, statt uns da ständig irgendwo die Füße spitz zu hacken? Nee, also dir gönne ich jetzt diesen Zentimeter Fußweg hier nicht. Das ist ein echtes Anliegen von mir, dass wir wieder mehr so mit einer positiven Energie unterwegs sind zusammen.
Das ist auch ein schöner Appell. Also, ja.
Zum Abschluss. Beiden, das hat mir super Spaß gemacht heute. Das war so kurzweilig, Katrin. Deine Geschichten. Kleiner Ausflug. Jetzt noch eine Stunde oder noch zwei. Aber das war echt, das war toll. Danke.
Mir hat es auch viel, viel Freude gemacht. Ich war natürlich so ein bisschen, weil ich eben nicht nur, ach so, was ich gar nicht gesagt habe, ich habe ja einen zweiten Pass. Also ich bin ja als Europäerin, darf ich ja zwei Pässe haben. Also ich zück auch mal den italienischen.
Okay.
Ja, genau. Weswegen ist jetzt
Staatsbürgerschaft.
Ja, genau. Doppelte Staatsbürgerschaft. Mit einer sehr, sehr bewegenden Zeremonie in der italienischen Botschaft in Berlin. Mit Hand aufs Herz und Hymne. Und durfte ich schwören auf die Verfassung von Italien. Das war mega bewegend. Also das muss ich sagen, es war ein tolles Erlebnis. Aber weswegen ich das jetzt hier nochmal vorgekramt habe, ich wollte ja sagen, dass es mir auch genauso viel Spaß gemacht hat, mit euch hier zu plaudern und so kurzweilig war. Ich bin ja nicht nur so ein bisschen in dieser Lebenswelt von Italien oder der verfangen, sondern eben auch gerne Deutsche und weiß, worauf ich mich einlasse. Ihr habt es mir leicht gemacht. Dankeschön.
Du warst aber auch ein sehr angenehmer Gast, muss ich sagen. Also,
danke.
Ja, sehr spannend. Also Italien begleitet uns halt auch durch unsere Podcast-Welt hier so ein bisschen. Sehr schön. Ja, Thomas, was gibt es zu sagen für die Zukunft?
Naja, wir hoffen mal, dass das, was wir uns jetzt so gewünscht haben, so ein bisschen auch in Erfüllung geht, ja, dass wir so ein bisschen auch positiv in die nähere und weitere Zukunft gehen. Das wäre so mein Wunsch und dass uns diese ganze Diskussion um Ausgangssperren, Verbote, Bußgelder und so weiter so ein bisschen erspart bleiben. Wenn wir dann irgendwann in 10 Jahren mal den Podcast nochmal anhören, dass wir dann darüber lachen können, über manche Themen.
Oder nachschlagen, was Corona ist. Entschuldigung.
Genau.
Oh, nachschlagen. Das wäre schön. Ja, das wäre gut.
Ja. Mhm. Aber dafür arbeiten wir noch ein bisschen, dass das so wird.
Genau. Mit viel Spaß und.
Spaß muss es machen.
Spaß muss es machen. Das ist wirklich ganz wichtig. Das habe ich aber auch meinem Sohn beigebracht. Alexander, wähle bitte einen Beruf, wo du drin aufgehst. Also der ist Gastronom geworden, ne? Das ist im Moment ein bisschen schwierig.
Hier in Deutschland?
Ja, hier in Deutschland.
Oh, da hat er im Moment wirklich
Ja, aber das ist, der hat seine Berufung wirklich gefunden. Und das ist, glaube ich, das Schönste, was einem passieren kann im Leben, dass man alles, dann nehmen wir mal Beruf zur Seite, aber es ist halt ein großer Teil auch seines Lebens, dass man alles gerne macht, dann ist nichts eine Last.
Ja. Aber Katrin, dann treffen wir uns, sobald das wieder möglich ist, mal zu dritt bei deinem Sohnemann und trinken dann mal ein Glas Wein und essen was Gutes.
Das müssen wir ein Stück fahren, aber das machen wir.
Okay.
Ja.
Ne?
Gut.
Super.
Gut.
Dann danke, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal.
Genau,
bis zum nächsten Mal. Danke für diese schöne Chance hier.
Tschüss.
Tschüss.
Thank you.